This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Also normalerweise mache ich es in der Tat so, ich starte Facebook.
Oder auch FaceTime.
FaceTime. Ja. Ich rufe an und während es klingelt, drücke ich auf Start.
Ja, genau. Also noch bevor wir auf Annehmen klicken, nimmt es schon auf. Offensichtlich müssen wir erst warten, bis eine Verbindung hergestellt ist und dann müssen wir auf Run drücken.
Okay.
Ja.
Ja. Gut, das könnte die Lösung sein. Soll ich jetzt nochmal stoppen und wir starten nochmal von vorne oder
läuft es jetzt?
Ich nehme jetzt hier seit 2 Minuten 33 auf.
Und ich seit 2 Minuten 28. Dann müsste das ja hinkommen. Dann lassen wir es laufen.
Wir es laufen lassen. Ja.
Immer wieder sieht man sich mit neuen technischen Problemen konfrontiert. Die Beherrschung der Klangwelten ist nicht nur im Podcast-Bereich ein großes Thema, sondern auch im weiten Feld der Musik, deren Subgenres oftmals verblüffen, manchmal gar schockieren, wie es beim heutigen Album aus dem Jahr 1998 der Fall ist. Doch zunächst, ob sich Sebastian hinter einem Schallschutzmäuerchen vor den Klängen unliebsamer Alben verstecken möchte?
Hallo Sebastian, wir hatten ja in der letzten Episode das Thema Schallschutzmauer und jetzt sehe ich, du hast eine weitere Schallschutzmauer errichtet, aber diesmal in deinem, sagen wir mal, provisorischen Podcast-Studio. Wie kam es dazu und was ist das für ein Wall, den ich hier im Bild sehe?
Also dieser kleine Schutzwall, dieser Hallschutzwall ist keine Miniaturisierung meiner Schallschutzmauer, die ich draußen im Garten habe, auch wenn ja der allgemeine Trend zur Miniaturisierung geht. Nein, diese kleine Schutzwand ist ein Geschenk für dich, lieber Nico.
Danke.
Weil du dich immer wieder über die schlechte Audioqualität beklagst und über den kathedralenhaften Hall, der hier leider in meinem improvisierten Podcast-Studio herrscht. Was vermutlich an Dachschrägen und 5 Meter hohen Decken liegt, weil ich hier direkt unterm Dach bin.
Und kannst du denn nicht in den Keller ausweichen?
Nein, den müsste ich dann erst aufräumen, weil der ist wirklich bis unter die Decke vollgestopft mit Krempel. Und jetzt habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt? Kaufe ich ein neues Mikro mit der Gefahr, dass es dann immer noch hallt? Oder versuche ich, irgendetwas mechanisch-physikalisches gegen Hall zu unternehmen? Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und stieß dann auf diese kleinen mobilen Schallschutzschirme, mit denen man sich so eine kleine Mikronische bauen kann. Ja, und da dachte ich mir, das kann man mal ausprobieren. Es sieht auch toll aus, weil ich gucke jetzt quasi, wenn ich ins Mikro spreche, in diese Akustiknoppen hinein.
Sind das so kleine Schaumstoffpyramiden?
Ja, so kleine Schaumstoffpyramiden. Und es hat schon so etwas, es hat sowas von einem professionellen Podcast-Studio. Ja,
riecht es denn auch so?
Ja, es riecht auch so ein bisschen chemisch, so, so dieser Schaumstoff. Und es, also, ne, es ist schon so ein bisschen, ja, es hat auch ein bisschen was Beklemmendes.
Also ich muss schon ehrlich sagen, du sitzt auch ein wenig, also lass das deinen Chiropraktiker und auch den Orthopäden nicht sehen. Ich glaube, verehrte Zuhörer, wir müssen in Zukunft die Episoden ein wenig kürzer gestalten, damit Sebastian nicht mit so einem gebeugten Buckel dann am Ende seines Lebens im Bett liegt.
Aufgrund der Installation, also diese Wand steht jetzt auf meinem Schreibtisch. Ich könnte natürlich, das habe ich noch gar nicht probiert, ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch.
Ach, du könntest also auch stehen.
Ich könnte stehen und pass mal auf, ich fahre jetzt mal meinen Schreibtisch hoch.
Ja.
Und dann geht ja auch das Ganze hier mit hoch und ich verschwinde hinter dieser Wand. Es passt jetzt mit der Videokamera.
Jetzt klingt es übrigens sehr viel besser.
Es klingt besser.
Ja.
Oder dann sollte ich so aufnehmen.
Jetzt klingt es irgendwie lauter und ja, komisch.
Das ist interessant. Ja, gut. Dann muss es so sein. Ist für mich jetzt von der Ergonomie etwas ungünstig, wenn ich mit der Maus oder mit der Tastatur etwas erledigen soll, weil ich jetzt so nach oben greifen muss. Aber ansonsten, ich sitze jetzt hier mit durchgestrecktem Rücken. Es ist nicht mehr ganz so diese Büßerhaltung, ne, weil also vorher kommt man sich schon ein bisschen vor wie in so einem Beichtstuhl.
Hast du denn etwas zu beichten?
Nein, und ich bin ja evangelisch, ich habe auch noch nie gebeichtet. Es gibt ja keine Beichtstühle in der evangelischen Kirche.
Aber das würde ja eventuell schon deine gekrümmte Haltung erklären. Wenn du noch nie gebeichtet hast, trägst du ja quasi all deine Sünden, die du in deinem ganzen Leben auf dich geladen hast, auf deinen mickrigen Schultern. Und jetzt.
Ja, ich glaube, da gibt's einen theologischen Unterschied, ne, zwischen evangelischen und katholischen. Ich glaube, bei den Evangelien ist ja das Leben an sich ständige Buße.
Ach so, ja. Und ihr wartet dann auch nicht auf die Erlösung beziehungsweise auf ein schöneres Nachleben?
Nein, genau. Wir hoffen auf die Gnade Gottes sozusagen. Und ihr kauft euch ja per se frei, ne? Ihr habt da eure kleinen Büßerkabinen, wo ihr euch gegen so ein paar Ave Maria dann freikaufen könnt.
Ja, nee, also ich bin übergegangen zur siebenschwänzigen Peitsche.
Ja,
gut. Ich habe gesagt, das bringt bei mir nichts mehr. Ich geißel mich selbst.
Ja.
Und es zwickt dann ein bisschen beim Sitzen, aber da muss man durch. Ich meine, wir sind ja alle Sünder.
Wer ist das nicht? Genau. Vielleicht kriegt man in dieser Haltung auch einen Tennisarm. Muss ich mal gucken.
Also vielleicht können wir das jetzt auch an unsere treuen Hörer mal weitergeben.
Ich habe meinen Pegel noch gar nicht im Blick. Moment mal, ich muss jetzt, ich sehe jetzt auch nicht mehr so viel vom Bildschirm, ne? Ich muss jetzt meine Pegeleinstellung muss ich ein bisschen hochschieben, damit ich sehen kann, ob ich hier noch im grün-gelben Bereich bin. Aber es sieht ganz gut aus.
Ja.
Ja.
Wir wollten unseren Hörern oder wir müssten unseren Hörern auf den Weg geben, falls sie uns nacheifern wollen und denken, ach, so ein Podcast, das wäre doch was für uns. Liebe Leute, unterschätzt es nicht. Weder von der Hardware-Seite noch von der Software-Seite und wie wir jetzt auch wieder gelernt haben, es geht auch auf den Körper. Es ist eventuell, manchmal geht man abends nach so einer Session mit Schmerzen aus dem Podcast-Studio, und ist sich dann aber bewusst, dass die nächsten Tage in die Post-Production investiert werden. Zumindest bei 50% dieses Podcasts.
Es hängt ein bisschen auch davon ab, was für ein Podcast-Partner sich aussucht. Nee, ich habe leider so einen pingeligen Partner, der hier hunderte Plugins installiert, um hier auch noch den kleinsten Hall und das kleinste Knackgeräusch rauszufiltern.
Was ja nicht geht, wie wir gerade gelernt haben, sitzt Sebastian in einer Kathedrale mit 5 Meter hohen Wänden. Da hilft kein Plugin und ich bin deshalb darüber dazu übergegangen, schon ein paar rauszuwerfen, weil sie eh nichts bringen und dadurch spare ich dann Rechenpower.
Ja, ich hoffe sehr, dass jetzt diese kleine Schutzwand, die ich hier aufgebaut habe, auch ein bisschen Rechenpower bei dir einspart, weil du den ein oder anderen Plugin jetzt weglassen kannst. Und ja, ein Versuch ist es wert. Und lieber Nico, ich bin dir ja sehr dankbar für deine Post-Production. Weil erstens, ich könnte es nicht. Ich hätte auch gar nicht die Zeit dazu und auch gar nicht die Lust und die Geduld. Und insofern bin ich dir sehr dankbar und habe diese Schallschutzwand wirklich gerne gekauft, in der Hoffnung, dass sie dir das Leben erleichtert.
Das werden wir dann spätestens morgen erfahren, wenn ich mich wieder mit wütenden iMessage-Nachrichten an dich wende und dir empfehle, dieses Produkt vielleicht wieder zurückzuschicken.
Ja, ich habe ja 14 Tage Rückgaberecht, insofern ist das gar kein Problem.
Es wäre jetzt wichtig oder interessant zu erfahren, ob auch diese Miniaturschallschutzwand sehr viele Kommentare bei Facebook auf sich ziehen würde.
Warum auf Facebook? Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Das war natürlich eine kleine Anspielung auf unsere letzte Episode.
Ach so, jetzt weiß ich erst, was du meinst. Ah, ja, das stimmt. Ich habe die geschnittene Version noch nicht gehört, deswegen war mir das jetzt nicht so präsent.
Und vielleicht können wir jetzt auch diesbezüglich einen Blick hinter die Kulissen geben, wo wir schon mal bei der Post-Production sind. Wir sind jetzt aktuell bei der Aufzeichnung der 9. Episode und wir haben aktuell, es ist heute der 26. April 2024, bislang ist noch keine der 8 vorhergegangenen Episoden online gestellt. Damit man das so ein bisschen einschätzen kann.
Ja,
wir hinken so ein bisschen hinterher.
Wir hinken ein bisschen hinterher, weil
Wir lassen uns einfach Zeit. Wir lassen uns Zeit
und es soll ja auch gut werden. Und dann wird es dann, wenn es dann endlich veröffentlicht ist, umso schöner, weil alles auch so schön perfekt aufeinander abgestimmt ist.
Glaubst du, je länger wir unsere Episoden digital in der Cloud lagern, umso besser werden sie? Ist das so wieder Weineffekt?
Genau, wie so ein Whisky, der 25 Jahre in irgendeinem Eichenfass vor sich hin modert. Ja. Apropos Whisky. Dazu möchte ich vielleicht kurz noch eine kleine Anekdote erzählen.
Oh ja, bitte.
Ich war nämlich vor wenigen Wochen zum allerersten Mal in meinem Leben in einem Whisky-Laden. Warst du schon mal in einem Whisky-Geschäft, wo es nichts anderes gibt als Whisky?
Ich war mal in einer Distillerie in Schottland, habe aber nichts getestet, sondern nur du hast getestet. Dallas Dew hieß die Distillerie. Und zwar ist das in der Nähe von, wo dieses Massaker stattgefunden hat.
Ja, Kirkcaldy.
Ja, da ist das.
Ja, in Kirkcaldy. Ja, ich erinnere mich. Und ich war der Einzige, der probiert hat. Das hätte ich jetzt nicht mehr.
Nee, ich glaube, der andere, der dabei war, dessen Namen wir nicht nennen dürfen, hat auch getestet.
Der hat auch probiert.
Ja.
Ja. Hat mir nicht
geschmeckt.
Der
ist dann auch anschließend weitergefahren.
Ja, es war auch immer nur so ein kleines Schnapsgläschen, ne, wenn ich mich richtig
erinnere. Aber wie kam es denn jetzt dazu, dass du fast auf den Tag genau 20 Jahre später wieder in einer Whisky-Verköstigung geendet bist?
Ja, und zwar, das war so. Also meine Schwester hat einen neuen Lebensabschnittsgefährten, wenn ich das mal so nennen darf. Und der hatte Geburtstag im Februar. Und da war ich dann eingeladen und ich kenne ihn ehrlich gesagt noch gar nicht so gut. Und jetzt war die Frage, was schenke ich ihm jetzt? Und hörte dann, dass er wohl durchaus auch ein Whisky-Liebhaber ist. So. Da habe ich dann erst versucht, bei meinen Arbeitskollegen herauszufinden, ob es irgendeinen Whisky-Kenner gibt, der mir sagen kann, was ich da jetzt kaufen soll. Weil ich wollte jetzt auch nicht den Aldi-Whisky kaufen. Fand ich jetzt unangemessen. Ja. Und daraufhin hat mir eine Kollegin einen Laden empfohlen, hier in der Nachbarstadt, der sich wirklich auf Whisky spezialisiert hat. Da gibt's nichts anderes, ne? Und es ist auch wirklich erstaunlich, wie viele Whisky-Sorten es gibt. Ich war da ja völlig naiv. Ich ging da rein, das ist ein relativ großer Laden und regaleweise Whisky aus den unterschiedlichsten Ländern, aus Schottland natürlich, aber auch aus Irland, aus Amerika, aus Japan. Es gibt auch einen bayerischen Whisky. Dann gibt es den Single Malt, dann gibt es den Bourbon, dann gibt es den rauchigen und den nicht rauchigen, dann gibt es den fruchtigen, den holzigen und schieß
man
mich
kann
tot,
sie
ja.
backen, man kann sie braten. Ja. Eine kleine Anspielung an Forrest Gump. Bitte weiter. Ja.
Und dann ließ ich mich so durch diese Regale führen und wir haben uns dann so vorgetestet. Wir fingen an, erstmal das Budget festzulegen, weil auch beim Whisky gibt es überhaupt keine Grenze nach oben. Ne? Also du kannst auch mehrere hundert Euro für so eine Flasche Whisky ausgeben, je nachdem,
was du nicht wolltest.
Fass. Nein, und wie gesagt, es ist noch frisch, man weiß ja auch nicht, wie lange es hält. Mal gucken. Also.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Naja, auf jeden Fall, er sollte so um die 50 Euro kosten, was ich für eine Flasche Whisky schon wahnsinnig teuer finde. Gut, aber ist jetzt glaube ich, ist noch günstig, ja, unter Whisky-Kennern. Und dann haben wir uns auf einen schottischen Whisky verständigt. Und jetzt muss ich gerade überlegen, warum hat er mir den irischen nicht empfohlen? Da ging es um die Anzahl der Destillierungsvorgänge, weil die Schotten destillieren dreimal und die Iren viermal oder umgekehrt. Also da will ich mich jetzt nicht festlegen, aber es gibt da Verfahrensunterschiede. Und dann die Frage, soll es jetzt ein Single Malt, ein schottischer Single Malt sein, der aus Gerste besteht, oder soll es ein Bourbon sein, der auf Mais beruht? Und dann ist es so, dass die schottischen Whiskys, die ja Single Malt sind und aus Gerste bestehen, häufig in Bourbonfässern gelagert werden. Das heißt, die holen sich die Bourbonfässer aus Amerika, wo man in der Regel Bourbon braut, und die werden dann leer gemacht oder wenn sie dann nicht mehr gebraucht werden, um dann dort in Single Malt zu lagern, und das gibt dann nochmal irgendwie einen besonderen Geschmack. Wie auch immer. Am Ende des Tages, so nach einer halben Stunde Beratung, begrenzte sich die empfohlene Produktpalette auf, ich glaube, drei schottische Whisky-Sorten. Und dann habe ich nach Attraktivität der Flasche entschieden. Ja, das war die Whisky-Geschichte. Wie kamen wir jetzt drauf?
Aber was mich noch interessiert, Whisky mit EY oder nur mit Y?
Nur mit Y ist die schottische Variante, mit EY ist die amerikanische Variante.
Ha. Und du hast also die schottische Variante genommen?
Ich habe die klassische schottische Variante, Single Malt, allerdings nicht rauchig, und also nicht rauchig holzig. Das hat dann auch wieder mit dem Fass zu tun, in dem das Zeug lagert. Ich habe mich für eine leichte, fruchtige Variante entschieden.
Aber du hast es vor Ort nicht getestet?
Nein, ich habe nicht probiert.
Verstehe.
Aber du kannst in diesem Laden so Whisky-Tastings buchen. Ne? Also das Ganze ist auch eingerichtet wie so eine größere Bar. Da gibt es sogar einen Tresen, der aussieht wie so eine Bar. Und so englische Clubsessel, wo du dich dann niederlassen kannst. Und dann kannst du dich da durch das Sortiment probieren. Habe ich jetzt drauf verzichtet. Und ja, Etikett war schön. Flasche war schön. Farbe sah auch gut aus. Ja, Preis stimmte auch.
Mir fällt gerade ein, dass der Begriff Alkoholismus erst 1849 geprägt worden ist. Das heißt also, alle Alkoholiker davor waren gar keine, per Definition.
Ja, sie wussten es nicht.
War das nicht eine schöne Zeit zu leben?
Ja, das war wunderbar.
Ja.
Ja. Ja.
Und es ist auch bekannt, dass Bach 1713 während einer zweiwöchigen Reise nach Halle eine Bierrechnung über 8 Gallonen und jede Menge Brandy hätte begleichen müssen. Also die waren damals ja alle, die waren alle Alkoholiker. Es gab ja nichts anderes wahrscheinlich, um sich die triste Lebenswelt von damals irgendwie etwas schöner zu machen.
Also häufig gab es ja Schwierigkeiten, auch vor allen Dingen so im Mittelalter an frisches Wasser zu kommen. Ne? Also diese verkeimte Brunnen und so war dadurch hast du ein Problem. Ne? Und auch so öffentliche Brunnen waren dann auch gerne mal so eine Pestschleuder. Und jetzt ist es so, dass insbesondere die Stadtbezirke, wo zum Beispiel Brauereien waren, die waren häufig weniger von der Pest betroffen, weil da wurde halt sowieso nur Bier getrunken. Und es war immer leicht desinfiziert.
Das ist ja toll. Vielleicht waren die damals klüger als wir heute. Wir Gesundheitsfanatiker.
Ja, genau.
Aber eventuell hat man das damals nicht untersuchen können, weil sie eben viel früher gestorben sind.
Ja, das
stimmt. An anderen Dingen, an denen wir heute überhaupt nicht mehr sterben.
Ja.
Also Sebastian, die gute alte Zeit, in der man also vor 1849 noch kein Alkoholiker sein konnte, jedenfalls nicht semantisch, die hatte sehr viele düstere Ecken, die wir heute für selbstverständlich als eliminiert sehen. Wenn ich nur an die ganzen Impfungen denke und alles an, wir leben ja in Saus und Braus hier. Und wenn alle sagen, ach, damals, das war schöner und das war besser. Nee,
überhaupt nicht. Ein Fehltritt und das Leben hätte zu Ende sein können. Ne? Oder einmal im Daumen geschnitten, zack, Blutvergiftung aus die Maus.
Richtig, ja. So Kleinigkeiten eben.
Ja, absolute Kleinigkeit. Ja.
Oder nur so Sachen wie Tuberkulose.
Ja.
Ja. Ist heute
ist aber
oder Polio, solche Dinger.
Ja,
ekelig Polio.
Ja, unangenehm.
Ja.
Und aber also Polio, ne, gab's in Deutschland in den 50er, 60er Jahren auch durchaus noch, ne?
Ich habe mich ja mal in Münster in so einer offenen Impfsprechstunde impfen lassen, weil mein 10-Jahres-Rhythmus Tetanus, Diphtherie und Polio, glaube ich. Das musste erneuert werden und da bin ich dorthin gegangen zum Uniklinikum und ich war offensichtlich der Einzige dort, der nicht dort war, um sich eine Reiseimpfung abzuholen und dementsprechend fragte mich der Arzt, na, wo soll's denn hingehen? Und ich sagte so, nach Münster Nord, weil ich damals dort wohnte und da schaute er so, also in seinem Blick sah ich, dass er offensichtlich keinen Impfstoff für Münster Nord parat hatte. Aber ich legte dann meinen Impfausweis hin und er sah dann sofort, das sollte aufgefrischt werden. Und dann rief er seinen russischstämmigen Assistenten Igor, der das Serum auf so einem Tresor holen sollte und erzählte so nebenbei, dass Igor damals in Russland noch Diphtherie gesehen hätte. Das fand ich wahnsinnig spannend. Er sah Diphtherie. Und damit meinte er, er sah, was Diphtherie mit den Menschen gemacht hat.
Ja, unangenehm, ne?
Ja.
Also ich kenne Diphtherie nur aus der Krankenhausserie Charité der ARD.
Ja.
Da in der ersten Staffel, da geht es unter anderem auch um Diphtherie.
Und Sebastian, vielleicht, es sei mir diese ziemlich platte und wortspielerische Überleitung erlaubt, aber du warst eben, oder wir waren beim Alkohol, wir waren beim Whisky und ich könnte jetzt, um einen Übergang zu unserem Thema herzustellen, sagen, auch ein taubes Huhn findet mal ein Korn.
Das war jetzt aber wirklich eine sehr platte Überleitung.
Denn, ja. Verehrte Zuhörer, heute geht es um die Band Korn.
Ja, ich war auch ganz irritiert, ne? Korn. Heißen sie nur Korn oder heißen sie The Korn? Nein, sie heißen in der Tat nur Korn.
Mir sagte die Band gar nichts. Im Nachhinein bin ich froh. Ich hätte es am liebsten dabei belassen, bei dieser Unwissenheit. Kanntest du Korn. Ich meine, es ist ja jetzt eine zeitgenössische Band, also zu unseren Lebzeiten groß gewordene Band, aber sie ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, war mir auch völlig unbekannt. Wir haben das Album Follow the Leader gehört aus 1998. Und ja,
da waren wir schon volljährig.
Ja, da waren wir volljährig. Da waren wir ein Jahr vor dem Abitur, ne? Nächste Woche ist übrigens Abi-Treffen. Aber dazu ja. Dann nächste Woche mehr. Ich musste mir schon die Pizza aussuchen, die ich dort essen werde.
Irre.
Es ist ja
total irre.
Aber ja, ich glaube, der Gastwirt ist uns überfordert aufgrund der Masse der Bestellungen.
Okay. Bin schon gespannt. Ja,
also Korn sagte mir überhaupt nichts. Und ich muss sagen, direkt nach Track 1 dachte ich mir, ja, wahrscheinlich auch zu Recht.
Jetzt ist das Problem, dass das Album mit 70 Minuten, glaube ich, auch ziemlich lang ist. Und die ersten 12 Tracks sind ja gar nicht bei unserem Streaming-Anbieter zu hören. Denn die ersten 12 Tracks bestehen aus jeweils 5 lautlosen Sekunden, die sich dann zu einer Minute summieren, und das soll eine Schweigeminute symbolisieren für einen verstorbenen Fan. Aber diese 12 Tracks, a 5 Sekunden Stille, sind nicht, zumindest bei der Version, die Apple Music zur Verfügung stellt, vorhanden.
Ja, bei Spotify auch nicht.
Und ich bin mir sicher, dass diese 12 Tracks meine absoluten Favoriten von diesem Album also, gewesen wären.
Das heißt also, es sind eigentlich 14 Tracks drauf, ne, bei Spotify. Das heißt, da wären jetzt noch 12 zusätzliche stille Tracks dabei eigentlich.
Ja, das Originalalbum beginnt eigentlich mit Track 13.
Ah, okay. Ja, interessant. Also, wie ist es dir denn ergangen, so als du die ersten Songs gehört hast? Was war so dein erster Gedanke? Woran musstest du denken, als du jetzt zum Beispiel Lied Nummer 2, Freak on a Leash, gehört hast?
Also, du meinst Lied 14.
Ja, das wäre dann Lied 14. In meiner Erzählung ist es Lied 2.
Mir ist es ja schon oft so gegangen, dass ich die unterschiedlichen Tracks nicht unterscheiden konnte, weil sie sich für mich nicht unterscheiden lassen. Man hört nicht, ist es jetzt was Neues? Ist es derselbe Krach? Und es ist für mich, ist es, ich meine, das Genre, das hier angegeben wird, sie sind ja schon wieder so Pioniere, und ein Pionier ist man offensichtlich in der Musikwelt, indem man ein neues Genre erfindet, und dieses Genre nennt sich Nu Metal, also NU Metal.
Ja, genau. Also im weitesten Sinne schon Heavy Metal, schon, also sagen wir in der Familie des Heavy Metal, dann ja, eine eigene Gattung, wenn ich das jetzt mal biologisch ausdrücken darf.
Da fehlt mir die Vorbildung, wenn ich das mal so hochgestochen sagen darf. Da fehlt mir die Erfahrung, denn ich bin ja jetzt erst durch dieses Metallica-Album, was wir im Zuge des Podcasts gehört haben, erst überhaupt in dieses Genre des Metal gekommen. Und jetzt hier mit Korn so ein zweites Metal-Album zu hören, also Metallica fand ich angenehmer, wenn man das mal so sagen darf, zu hören.
Naja, du hast ja sogar gesagt, dass dir Metallica relativ gut gefallen hat.
Ja, also für dieses Genre, was mich vom Namen her, man hatte ja Vorurteile, hätte ich nie gesagt, ich höre mir das mal an, aber jetzt, wo ich es hören musste, fand ich super. Aber dieses Album, das hat zu Recht ein anderes Genre oder Subgenre, das ist für mich, also New Metal, wenn das alles so ist, ist nichts für mich. Das ist, also vor allen Dingen, ich denke mir immer, warum schreien die Leute denn so? Was fehlt ihnen denn?
Ja,
die haben doch in Amerika, diese Band kommt aus Bakersfield, Kalifornien, glaube ich. In Amerika gehört es doch zum guten Ton, dass man so einen Therapeuten hat. Ich frag mich, wieso geht man nicht zu ihm, redet mit ihm? Warum muss man das dann auf so eine Scheibe pressen? Und, wie ich gesehen habe, es gab über 5 Millionen verkaufte Exemplare von diesem Album, Follow the Leader. Das heißt, 5 Millionen Menschen haben Geld ausgegeben, um sich die Schmerzen, die Probleme von diesen Menschen anzuhören. Nein, es ist, also, und du hast mich jetzt zu Freak on a Leash gefragt. Das scheint ja offensichtlich so der Song von Follow the Leader zu sein. Und ich habe mir, das konnte man bei Apple Music zum Beispiel, konnte man sich auch das Musikvideo dazu anschauen, das ja offensichtlich mit Preisen überschwemmt worden ist. Und das hat mir am besten gefallen. Von dem gesamten Album hat mir dieses Musikvideo sehr gut gefallen. Man sieht.
On the hunt for lost ROI? Chart a course and find hidden profit potential with Acuron Corn Herbicide. It's the only herbicide strong enough to bury competing weeds and help you unearth 5 to 15 more bushels per acre. How's that for hidden riches? Uncover the real value of Acuron at Acuron-Herbicide.com. Acuron is a restricted-use pesticide. Always read and follow label instructions.
Geht, um es kurz zusammenzufassen für den Hörer, es fängt an mit so einem kleinen Cartoon-Comic-Strip und geht dann über in so einen realen Film. Und eine im Comic abgeschossene Kugel fliegt dann sozusagen aus der Comic-Welt in die reale Welt und verfehlt aber immer die Menschen. Sie zerschießt dann irgendwie eine Lavalampe oder eine Teetasse. Also immer an den Menschen vorbei. Und am allerbesten in diesem Video hat mir der dicke Mann gefallen, der eine Arschbombe in einen Swimmingpool gemacht hat. Und das fand ich am besten an diesem Album. Und wie erging es dir, Sebastian?
Ja, das Video habe ich jetzt nicht gesehen, aber
du hast Lied was eins, verpasst.
Bei Lied 1, ne, It's On, dachte ich mir, ja, okay, sie kommen jetzt so rein und da besingen sie sich so ein bisschen selbst, ne? Und es geht quasi los, da dachte ich, ja, okay. Den Start fand ich am Anfang gar nicht so schlecht. Da dachte ich mir, ach, ja, okay, ne, wieder Heavy Metal, na gut, ist jetzt nicht unbedingt meins, ne?
Ja, es hat ja auch so gut andere Einflüsse mit Hip-Hop oder Rap oder ja. So. Die haben ja auch diverse Gastmusiker da drauf, um das vielleicht so ein bisschen zu entzerren, aber von der allgemeinen Atmosphäre, wenn man das so nennen darf, ist es nichts für mich. Zu ja, böse, also, zu dunkel, zu gewalttätig irgendwie.
Spätestens ab Lied 2, also dieses Freak on a Leash, ja. Da dachte ich mir wirklich, oh, jetzt so eine Metallica-Platte wäre schön.
Ja, um wieder runterzukommen.
Ja, genau. Und ich hatte mich ja jetzt auch relativ kritisch zu Metallica geäußert, aber Metallica ist ja sehr instrumental, da wird relativ wenig gesungen.
Ja.
Das finde ich jetzt im Vergleich zu Follow the Leader total angenehm, weil, wie du sagst, dieses permanente Gegröle und Geschreie und dieses absolut schlechte Singen, also der Gesang ist eine Katastrophe, finde ich. Also die Menschen, die dort singen, können meiner Meinung nach nicht singen. Sie sollten es besser lassen. Instrumental, stellenweise finde ich es ganz okay, aber in dieser Kombination ist es wirklich anstrengend. Also mich strengt es an.
Ich habe bei Wikipedia, da habe ich die folgende Passage gefunden, die ganz gut ins Bild passt, sagen wir mal so. Ich zitiere kurz. In der erstmals etwas längeren Wartezeit, es geht jetzt um die Zeit nach Follow the Leader, die Jahre 2000 bis 2004. Da ist also Folgendes zu finden. In der erstmals etwas längeren Wartezeit bis zum Album Untouchables 2002 machte Frontmann Davis durch seine Alkoholkrankheit und Depressionen von sich reden, die er mit großen Mengen Prozac in den Griff zu bekommen versuchte. Er widmete sich mehr und mehr ungewöhnlichen Hobbys wie dem Sammeln von Massenmörder-Memorabilien oder seiner privaten Porno-Videothek. Also im Prinzip kann man das als Fazit festhalten. Und ja. Wir bedanken uns bei unseren Hörern fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ja, viel mehr ist zu diesem Album auch wirklich nicht zu sagen. Also nach diesem Krach, da brauchte ich auch wieder so ein bisschen was für die Seele, ja. Ich musste auch wirklich mal wieder so ein bisschen relaxen und ich brauchte mal
jetzt
wieder so ein
nicht,
bisschen
Entspannung. Jetzt sag nicht, du hast dir Bob Marley wieder angehört.
Ja, und ohne Witz, das ist jetzt nicht gelogen. Sein. Ich habe mir dann nochmal Bob Marley angehört.
Nettie Dread?
Nettie Dread natürlich. Und dann kam meine Frau rein und meinte, boah, was hast du denn da gerade gehört? Das ist ja fürchterlich. So, ja, ne, das ist das Album, was wir heute besprechen. Und ach ja, und das ist jetzt aber, ach, das kann man gut hören. Das ist ja total entspannt. Ja, und es war wirklich, ich brauchte es richtig.
Und da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, Vergleichsgrößen zu haben. Dass man dann auch sehen kann, Sachen, die man vorher verteufelt hat, wirken im Nachhinein gar nicht mehr so schlecht, wie bei dir jetzt das Metallica-Album.
Ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, ne?
Ja,
ich würde
das ist doch klar.
5 Tage am Stück Metallica hören, immer meinetwegen auch immer dieselbe Platte, aber bitte nicht noch einmal dieses Follow the Leader.
Nein, oh, um Gottes schlimm. Willen, nein. Und es ist ja, es ist trotzdem in diesem 1001 Alben drin, wie gesagt, uns fehlt da eventuell so ein bisschen Bildung, Vorwissen, Hintergrundwissen. Wir können es schlecht einschätzen. Andere, die sich damit auskennen, haben es in dieses Buch, in diese Liste aufgenommen. Und ich kann ja kurz mal einen kleinen Absatz aus dem Buch zum Album Follow the Leader zitieren. Korn behielten die dunklen und harten Qualitäten bei, die sie so populär gemacht hatten. Es ist ja ihr drittes Album gewesen. Sie bezogen jedoch einen groovigeren Sound mit ein, der die Platte für ein größeres Publikum zugänglicher machte. Gastauftritte vom Farside-Rapper Trey Hudson und Ice Cube gaben der Band Glaubwürdigkeit.
Ja.
Fred Durst liefert einen Beitrag zu All in the Family. Die Hitsingle Got the Life bestärkte Korns Popularität noch mehr. Es war jetzt Ende der 90er Jahre, beziehungsweise Korn ist offensichtlich Anfang der 90er Jahre dann groß geworden. Und sie haben mit dieser Art von Musik offensichtlich einen Großteil der Jugend angesprochen, die sich irgendwie genauso depressiv verloren in der Welt fühlten, wie sie es dann in ihren Liedern besungen haben. Ich möchte ja nicht absprechen, dass diese Lieder irgendjemandem etwas sagen, aber für mich ist das ein Buch mit 7 Siegeln. Ich kann damit nichts anfangen.
Naja, aber sie haben in der Tat eine Fanbase, ne? Und sie haben ja bis zuletzt Alben veröffentlicht, das letzte in 2023. Ist ein Deluxe-Album sogar erschienen, das heißt Untitled.
Ach, bist du gerade bei Spotify vielleicht?
Ja, genau. Und sie haben in 2022 haben sie auch ein Album veröffentlicht, das heißt Requiem und so weiter. Also sie sind fleißig dabei und sie haben über 12 Millionen monatliche Hörer. Also
mehr als The Softboys.
Absolut, absolut. Die Softboys würden Luftsprünge machen.
Also die Softboys so sind zu soft.
Ja.
Der,
aber also ehrlich gesagt, ne, jetzt also das, man kann sie, glaube ich, gar nicht vergleichen, ne? Aber Softboys und Korn haben mir beide ja irgendwie Schmerzen bereitet.
Was, also eine Aussage, die sich jetzt ja gar nicht mehr aufrechterhalten lässt, Sebastian.
Warum?
Dass die Softboys können dir doch keine Schmerzen bereitet haben, so wie dir Korn Schmerzen bereitet hat.
Doch, andere Schmerzen. ne, das ist so wie der Unterschied wie Kopfschmerzen und Zahnschmerzen. Ja, also wenn Korn die Zahnschmerzen sind, dann waren die Softboys vielleicht Kopfschmerzen. Ja, so leichte Kopfschmerzen. Ja, leichtere.
Ja. Ich hatte in der letzten Episode bemängelt, dass uns so ein bisschen das Begriffsinventarium fehlt, um Musik adäquat beschreiben zu können. Warum sind wir jetzt in dieser Metaphernecke der Schmerzen eigentlich angekommen? Warum müssen wir Alben oder Musik mit irgendwelchen Schmerzorten vergleichen? Aber Hans Blumenberg, glaube ich, hat mal so schön gesagt, niemand kann wissen, was der andere an Schmerz empfindet. Also nur ich kann wissen, wie mein Schmerz ist. Woher soll ich wissen, wenn ich sage, ich habe Zahnschmerzen, ob du dann dieselben Schmerzen kennst? Vielleicht empfindest du die ganz anders.
Ganz richtig. Ja. Da hat jeder ein sehr individuelles Empfinden.
Ja.
Und da kann man das nicht vergleichen. Ich persönlich finde Zahnschmerzen schlimmer als Kopfschmerzen, hatte aber auch noch nie besonders Probleme mit Kopfschmerzen. Da geht das schon los. Wenn man jetzt Migränepatient ist, ist das vielleicht der schlimmere Schmerz. Ja, keine Ahnung.
Ja, aber jetzt stell dir vor, du hast gerade so einen Migräneanfall und dann kommt jemand rein und spielt Follow the Leader.
Lenkt vielleicht ab. Vom Migräneschmerz.
Ich möchte noch kurz die letzten beiden Sätze aus dem 1001 Albenbuch zitieren zu Follow the Leader. Zitat: Zum Schluss bleibt die Frage, ob diese wütende, verdrehte Musik irgendetwas Positives hervorbringt. Mit Sicherheit eine Menge Geld.
Wenn das positiv ist. Lassen wir Korn sein.
Also es ist für mich ein Wunder, dass dieses Album es dahin geschafft hat. Und es ist für mich, also sagen wir mal, eine Entdeckung im vollkommen wertneutralen Sinne. Es ist für mich eine Entdeckung. Es hat meine Neuroplastizität sicherlich an die Grenzen geführt. Und ich habe mein Gehirn mit diesen gut 70 Minuten jetzt wahrlich einem Hochleistungstraining ausgesetzt. Und vermutlich wird es sich in den nächsten Tagen mit sehr, sehr starkem Muskelkater davon erholen müssen.
Ja. Also sagen wir mal so, das könnte in der Tat ein Vorteil sein. Ne? Also dieses Album hat jetzt Platz für Neues geschaffen. Ne? Also da sind jetzt sicherlich auch so ein paar Synapsen geplatzt im Kopf. Ja. Jetzt bist du vielleicht auch wieder zugänglich für andere Alben, die da noch kommen. Ich wollte übrigens nochmal rausfinden, warum eigentlich Korn? Wir haben noch gar nicht gesagt, woher dieser Name kommt. Sie schreiben interessanterweise, wenn sie auftreten, das R in der Mitte immer spiegelverkehrt. Also ihr eigentlicher Schriftzug ist dann so ein verkehrtes R in der Mitte. Und
hier steht zum Beispiel, zur Entstehung des Bandnamens existieren diverse, teils haarsträubende Gerüchte. Also offensichtlich gibt es keine definitive Antwort auf die Frage.
Ja. Also hier steht, er habe mal in einem Interview erklärt, es sei ihm aus heiterem Himmel eingefallen.
Muss man ja auch erstmal schaffen.
Ja.
Ja.
Ja, hat ja auch sonst irgendwie jetzt im Englischen keine Bedeutung, ne? Korn. Also so geschrieben.
Nee, Kino und dann hat er ja das R dann noch in groß, als Großbuchstaben geschrieben und seitenverkehrt.
Ja. Gut. Mehr fällt mir zu Korn jetzt nicht ein.
Ich habe vor einigen Tagen mal wieder in den Notizheften Henning Ritters geblättert.
Wer kennt ihn nicht? Wer ist das?
Der Sohn Joachim Ritters.
Wer ist Joachim Ritter?
Der mal einen Philosophielehrstuhl in Münster hatte.
Oh ja, den muss man natürlich kennen.
Er hat die Ritterschule begründet und er ist der Mitherausgeber des historischen Wörterbuchs der Philosophie. Und Henning Ritter war jahrzehntelang Feuilleton-Chef der FAZ. Ist 2013 gestorben. So, und 2010, glaube ich, sind die Notizhefte herausgekommen. Und da stolperte ich über den folgenden Eintrag. Die größten Künstler, schreibt Henning Ritter, wären, anschließend an Jakob Burckhardts Betrachtungen über historische Größe, diejenigen, die gar nicht vermisst würden, wenn es sie nie gegeben hätte. Denn sie bringen etwas hervor, was ohne sie absolut nicht da wäre und das man deswegen auch nicht vermissen könnte. Das heißt also, wenn es die größten Künstler nie gegeben hätte, würde es ja auch ihre Kunstwerke nicht geben und deswegen würde man weder die Künstler noch die Kunstwerke vermissen, da sie kein anderer gemacht hätte machen können.
Also wenn jetzt Michelangelo die Sixtinische Kapelle nicht ausgemalt hätte, weil es ihn nie gegeben hätte und die Kapelle immer noch unbemalt wäre, hätte man auch dieses Deckenfresko nicht vermisst.
Richtig, nicht vermissen können, denn es hat es ja nie gegeben. Und da über diesen Gedanken habe ich lange nachgedacht und ich dachte so, was, wenn es Korn nie gegeben hätte? Dann wäre uns diese Erfahrung natürlich jetzt entgangen. Das wäre allerdings positiv gewesen. Ich meine, wenn es so einen Bach oder einen Michelangelo oder einen Picasso oder einen Goethe nicht gegeben hätte, hätten wir diese ganzen tollen Werke nicht, aber wir würden sie ja auch nicht vermissen.
Ja, aber ich verstehe es irgendwie nicht. Also, was willst du jetzt damit sagen? Also, wenn es Bach nicht gegeben hätte, dann hätten wir jetzt seine Werke, würden wir jetzt nicht vermissen und wir würden Bach als solchen auch nicht vermissen, weil er quasi für sich steht, ja, weil er selbst und sein Kunstwerk sind so außergewöhnlich, dass man irgendwie keinen Anhaltspunkt hätte, etwas zu vermissen.
Die größten Künstler wären diejenigen, die gar nicht vermisst würden, wenn es sie nie gegeben hätte.
Ja.
Fantastisch.
Also, und schlechte auch, Künstler auch hätte ich vermisst. Also, wenn es jetzt Heino nie gegeben hätte.
Und, ja, dann würde es ein anderer machen. So Unterhaltungsschlager.
Dann würde ein anderer quasi.
Ja, dann macht es Toni Marshall oder so. Oder,
ja, genau.
Ne, irgend okay. So ein Ballermann-Star unterhält dann die Massen.
Also und das würdest du jetzt auch von Korn behaupten?
Die sind austauschbar. Nein, ich dachte mir im gegensätzlichen Sinne, wenn es Korn nie gegeben hätte. Also ich vermisse die überhaupt.
Na, ich auch nicht.
Aber ja. Da frage ich mich dann, es gibt doch Dutzende, Tausende andere Bands, die genauso einen Krach machen. Das ist das doch.
Ah, ja, da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Das ist vielleicht in dieser New-Metal-Szene.
Wird das eigentlich das New oder New ausgesprochen?
Ich weiß es nicht. Ist es vielleicht wirklich außergewöhnlich? Kann ja sein.
Ja, kann sein. Also, da fehlt uns wieder das Wissen.
Ja, da fehlen uns die Referenzen. Ja. Muss man nochmal ganz klar sagen.
Kommen wir kurz auf das Cover zu sprechen. Haben wir noch nichts zu gesagt. Es ist, du hast das Musikvideo nicht gesehen und das ist sozusagen am kurz vor dem Ende dieses Cartoons, bevor es dann ins Reale schneidet. Also es ist zu sehen, ein kleines Mädchen in einem roten Kleidchen und offensichtlich The Leader, dem andere folgen. Und diese Bande von Kindern ist über einen Zaun geklettert mit Stacheldraht, hat sich an einem Security-Mann vorbeigeschlichen und bewegt sich nun auf den Abhang zu. Es hat da so ein, wie nennt man es? Hüppelkästchen? Sagt man Hüppelkästchen?
Ja, im Sauerland sagt man das so.
Im Sauerland sagt man es so. Ja. Auf eine waghalsige. Es ist ein.
Das ist so ein.
So ein Berg.
Ja, so ein Felssporn. So ein
Felsen, der
ne?
So.
Also, ja, genau. Ja. So ein Felsüberstand.
Ja. Und ja. Da hüppelt sie jetzt nun so hoch. Und ich will ja nicht zu viel verraten, aber der Wachmann, der das Areal bewacht, der sieht nun, dass sich da diese Bande reingeschlichen hat und er rennt hinter den Kindern her und hat natürlich schon die Waffe gezogen und stürzt dann. Ob jetzt eines von diesen Kindern ihm ein Beinchen stellt, kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, aber er stürzt. Die Waffe fällt ihm aus der Hand und als sie auf den Boden aufschlägt, löst sich die Patronenhülse und schießt auf das Mädchen zu, aber es geht an dem Mädchen vorbei und geht dann durch diese ganze Sequenz in der realen Welt, die ich eben schon kurz angeschnitten habe, durch diese Lavalampe, die zerspringt, durch Luftballons, die zerplatzen. So in Zeitlupe sieht man dann, wie diese Patrone da herfliegt. Das ist sozusagen, das steckt hinter diesem Cover. Und du siehst ja auch, Lieder ist hier, das R von Lieder ist wieder seitenverkehrt geschrieben, wie in Korn.
Ja.
Ja.
Was auch ein Indiz dafür ist, dass wir absolut keine Ahnung haben von der Materie,
überhaupt
über die
nicht.
Wir hier gerade sprechen, ist, dass alle Interessierten und alle Fans auch in diesem Jahr auf ihre Kosten kommen werden, weil die Band ist auf Tour und sie sind in Europa zu sehen, unter anderem in Wacken auf dem Heavy Metal Festival am 2. August und sie sind auch zu sehen in Berlin am 1. August und sie sind am 4. August in Amsterdam und noch so ein paar andere Auftritte im Sommer.
Moment mal, also Yannis Varoufakis darf nicht nach Deutschland einreisen, aber Korn. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, weil die brüllen nur und man versteht ja auch gar nicht, was sie singen. Und deswegen ist das völlig unverfänglich.
Oh, Moment mal, aber ich habe jetzt Yannis Varoufakis in einem Podcast-Interview gehört. Es ist schon ein bisschen schwierig, ihn zu verstehen. Also jetzt nicht inhaltlich, also so akustisch.
Ach so, okay.
Ja,
weil er so leise spricht oder weil er so einen Akzent hat?
Nein, er hat doch so einen griechischen Akzent, der manchmal ist schwierig.
Ja, okay.
Gut, wahrscheinlich hat man ihn deshalb nicht reingelassen.
Ja.
Aber apropos Verständnis, konntest du dem Text folgen bei den Liedern?
Nein, überhaupt nicht.
Ich habe auch fast kein Wort verstanden. Liegt
es
natürlich
war
an
so
uns.
Rausgebrüllt.
Ja.
Ja,
wir sind keine Muttersprachler und aber ich denke auch viele Muttersprachler werden da bei dem einen oder anderen Wort da vielleicht ein paar Probleme haben und es wird oft geflucht. Ach, und es ist und es geht auch teilweise um gebrochene Beine von Babys und solche Themen haben sie da drauf, weil offensichtlich irgendeiner der Bandmitglieder mal in der Pathologie gearbeitet hat und da offensichtlich derartiges gesehen hat. Aber auch da wieder, man muss es doch nicht auf so ein Album pressen. Herrgott nochmal. Gibt es gar keine Grenzen mehr? Da frage ich mich, was uns noch bevorsteht, Sebastian, bei diesen 1001 Alben. Wissen wir eigentlich schon, was wir als nächstes hören? Nein,
da,
ne?
können wir gleich mal gucken. Wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten ja mit unserem Internet, mit unserer Internetzulosung. Mit dem
Generator, das liegt daran, dass wir zu lange Pause gemacht haben.
Ja, deswegen
sind wir rausgeflogen.
Wir machen jetzt unseren eigenen Generator.
Ja.
wir lassen einfach die Seitenzahlen würfeln, um dann in unserem in dem Buch nachzuschauen, was wir denn als nächstes hören werden.
Ja, so machen wir es. Aber wir wollen nur damit sagen, dass wir hier nicht betrügen.
Nein,
es geht weiter.
Nein, ja, es geht weiter.
Zufalls,
und wir lassen auch den Zufall hier auswählen. Und meine große Hoffnung ist, dass bei diesen 1001 Alben, da können ja nicht mehr als zwei Heavy-Metal-Alben dabei sein. Es gibt noch so viele Genres. Es ist jetzt Episode 9. Das heißt, von 9 Alben waren 2 Heavy-Metal. Da muss doch jetzt auch mal was anderes dabei sein. Also.
Aber wir sind auf den Zufall angewiesen.
Ja, natürlich.
Wir können es nicht beeinflussen. Und du weißt ja, Nietzsche hat ja so schön gesagt, der Zufall war oder ist der größte Einbläser.
Okay. Vielleicht ist auch einmal ein bisschen Blasmusik dabei. Wir schauen mal.
Aber wir verraten es natürlich noch nicht.
Sollen wir mal live jetzt hier in der Episode das neue Album schon mal raus und ankündigen?
Das wäre ja ein Novum. Dürfen wir das machen?
Ja, warum denn nicht? Dann wissen die Zuhörer doch schon direkt, worauf sie sich beim nächsten Mal freuen können. Du musst dir nochmal sagen, wie viele Seiten es gibt, damit ich hier den Zufallsgenerator einstellen kann.
951 Seiten.
Ja, gut, ich generiere mal.
Bitte.
Wir sind diesmal auf Seite. Sind die eigentlich chronologisch sortiert?
Die sind chronologisch sortiert.
Oh, dann wird es jetzt eher ein früheres Werk.
Okay, wir sind jetzt auf spannend.
Seite. Ja, der Zufallsgenerator sagt, wir sollen auf Seite 230 nachschauen.
Ich könnte jetzt schon mal die Vermutung anstellen, dass wir bei so einer frühen Seitenzahl auf keine Schimpfwörter stoßen werden.
Nee, da sind wir wahrscheinlich wieder so in den 60er Jahren. 60er, 70er Jahren.
Was sagtest du, 250?
230.
230, ich schau mal nach. And the winner is The Allman Brothers Band at Fillmore East aus dem Jahre 1971.
Oh, sind wir schon in den 70ern, okay.
Mit einer Gesamtlaufzeit von 76 Minuten und 26 Sekunden.
Das ist aber lang. Okay. Ja. Aber es ist schon mal kein Heavy Metal, das ist, kann man ausschließen.
Der Fillmore East ist, glaube ich, dann auch, wäre dann, also so denke ich, es scheint ein Live-Album zu sein.
Okay, wie heißen die nochmal?
The Allman Brothers. Ich glaube, da ist jetzt einer erst von gestorben. Vielleicht sogar der letzte. Der Allman Brothers.
Ja.
The Allman Brothers at Fillmore East.
Okay, machen die Country-Musik? Die sind so country-mäßig gekleidet. Naja gut, lassen wir uns mal...
Aber interessanterweise 1971, da hatten wir jetzt schon Marvin Gaye und Bob Marley. Mit 74 beide.
Ja.
Creedence war 69.
Ja, und Creedence...
Jetzt sind wir bei 71.
Creedence war ja zwar aus Kalifornien, haben aber da diesen Südstaaten-Sound ja im Grunde genommen gefeiert, ja.
Ja.
Und wir sind wieder im Süden der USA, weil ich lese hier gerade, dass die Allman Brothers eine Rockband aus Georgia ist oder war. Und ja, sie sind wieder mal eine Band des Southern Rock. Also bin ich mal gespannt. Ne? Da haben wir dann möglicherweise Creedence Clearwater Revival als Vergleichsmaterial.
Das sowieso. Und ich habe dank deiner Schallschutzmauer jetzt ja auch neues Vergleichsmaterial, was die Post-Production betrifft und wie viel Zeit, Energie und vor allen Dingen Nerven ich in den kommenden eventuell Tagen wieder investieren werde. Aber auf jeden Fall wissen wir schon, dass am Ende der Woche die Allman Brothers auf einen warten.
Sehr schön. Ich hoffe sehr, dass diese kleine Mauer ihren Zweck erfüllt. Wenn nicht, werden wir auch diese Mauer wieder einreißen. Und
mit oder ohne Reagan?
Nach neuen Wegen suchen. Das schaffen wir ohne Reagan, aber mit Gorby, bitte. Ja, mal gucken.
Notfalls kommt Trump.
Ja, der kommt sowieso.
Von Schallschutzmauern und Beichtstühlen führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis vorbei an Whiskyläden, Impfungen und Musikvideos hin zu Henning Ritters Genie-Definition. In dem Wissen, dass wir alle auf den Schultern von Giganten stehen, lassen wir uns weitertragen.